Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben. Mein Name ist Markus Bartelt und ich stelle hier mit meiner laienhaften Weltsicht die Fragen an
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin in Berlin.
Wunderbar, sehr schön. Elaine, ich habe neulich in der Süddeutschen gelesen, meine favorisierte Tageszeitung.
Du liest Zeitung?
Auf meinem Smartphone natürlich, in digitaler Form. Ja, kein Papier, es muss kein Baum mehr sterben. Aber in einem großen Artikel, wo es darum geht, was passiert eigentlich mit den Kirchen und den Orten des Glaubens, wenn sie jetzt weggegeben werden müssen, ja, weil sie sich nicht mehr unterhalten lassen, schrieb der Autor einen Satz, da erschrug ich ein bisschen. Er schrieb nämlich, dass das Christentum sich seiner Endlichkeit bewusst wird. Und da dachte ich nur, huch, was passiert? Ist das jetzt schon der Abgesang? Sind wir schon am Anfang vom Ende? Sind wir Dinosaurier, die sich jetzt ihres Aussterbens bewusst werden müssen? Und all diese Angst bringe ich jetzt mit zu dir und sage, Elaine, hilf.
Also ich kann dich beruhigen. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, das ist eine verflixt eurozentristische Sichtweise. Ja, ich glaube, die Sozialgestalt der Kirchen geht in Nordamerika, Westeuropa und vielleicht auch noch Australien, Neuseeland ihrem Ende entgegen. Aber zum einen ist das jetzt nicht das Christentum insgesamt und zum anderen ist uns theologisch ja nicht verheißen, dass wir Kirche in einer bestimmten Darreichungsform auf alle Zeiten behalten dürfen.
Das heißt, das Christentum geht nicht dem Ende entgegen, aber vielleicht seine Erscheinungsform oder seine Umsetzung?
So würde ich das wohl sehen. Also die Botschaft Jesu Christi hat sich ja zu allen Zeiten inkulturieren müssen. Also sie hat sich mit dem, was das Leben der Menschen ausmacht, verbinden müssen, sich darin verständlich machen müssen, auch Formen zu finden, in denen man eben an diese Botschaft Jesu Christi andocken kann. Geschichte ist da, glaube ich, eine gute Lehrmeisterin. Also so eine Angst, hier geht jetzt was endgültig zu Ende, bekomme ich, glaube ich, vor allem dann, wenn ich nicht weit genug nach rechts und links und nicht weit genug zurückgucken kann.
Auch wenn du jetzt sagst, das ist eine sehr europäische, eurozentrische Sicht auf dieses Thema, kann mir ja vielleicht doch Angst und Bange werden. Denn ich lebe ja hier, hier in Deutschland und in Berlin. Und ich freue mich natürlich, dass es Orte gibt, Südamerika oder auch im asiatischen Raum, wo das Christentum und die Kirche fröhlich feiert. Aber was passiert denn hier bei mir? Also jetzt mal auch aus der Sicht des Vatikans, wenn der jetzt sieht, dass es bei uns immer weniger wird und wegdröppelt, sagt er irgendwann, ach komm, dann Augen auf die Wachstumsmärkte und wir hören hier gar nicht mehr so richtig zu und hin oder wir nehmen das, was wir hier bekommen und investieren das. Ich meine, Kirche ist ja auch eine Form von wirtschaftlichem Unternehmen in die Märkte hinein, wo wir wachsen können.
Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass der Vatikan im Moment ganz genau guckt, aber aus anderen Gründen denke ich mir, keine Ahnung, wie das aus unserer Zentrale so angeschaut wird, aber die große Frage ist, glaube ich, immer, wie bekomme ich das hin, dass genug Luft ist, sich zu verändern? Und Wachstumsmarkt, das ist ja ein sehr ökonomisches Prinzip. Das Christentum kennt aber, glaube ich, auch so etwas wie Reifephasen oder Wachstumsphasen, die quasi im Bild gesprochen unter der Erde passieren. Also nicht umsonst haben wir im Neuen Testament so viele Gleichnisse vom Sämann oder vom Menschen, der Samen auf den Acker sät und dann warten muss, was passiert. Also ich glaube nicht, ein Baum wächst nicht in einem Tag. Und wenn ein Baum morsch geworden ist, dann darf man die Samen ernten und muss dann aber auch mutig aussäen. Also das ist vielleicht auch was, weil wir sehr kurzatmig geworden sind, dass wir uns wenig zutrauen zu sagen, gut, wir säen jetzt die Botschaft Jesu Christi in veränderte gesellschaftliche Bedingungen hinein. Ja, und wenn dann ein halbes Jahr später nicht schon mindestens mal die ersten Früchte vom Baum purzeln, dann sind wir völlig enttäuscht. Aber dass es sowas wie Wachstumsphasen gibt und auch diese, auch Gliederschmerzen beim Umbau einfach, ja. Also wir können ja nicht einfach nur sagen, alles bleibt, wir erhalten alles aufrecht. Also Innovationsforschung weiß dazu ja auch ganz viel, dass ich nur dann innovieren kann, wenn ich auch Sachen exnoviere, also wenn ich mich auch sehr konsequent von Sachen verabschiede.
Jetzt habe ich den Eindruck, mein persönlicher subjektiver Eindruck, dass eigentlich das Gegenteil passiert. Also ich habe so manchmal das Gefühl, gerade wenn wir über Innovation sprechen, wenn wir über Veränderungsprozesse reden, die notwendig sind, dass die Antwort der Kirche ist, oh, das machen wir jetzt schon seit 2000 Jahren so, das hat sich bewährt und das ist jetzt gerade nur so modern, da redet in 100 Jahren keiner mehr drüber. Also wir setzen hier auf die Karte, dass wir schon viel, viel länger da sind als diese punktuellen Probleme, die hier gerade aktuell sind oder akut sind und besprochen werden. Also, dass man was aussitzt, habe ich eher so das Gefühl.
Fallen mir zwei Dinge zu ein. Dieses Internet wird sich nicht durchsetzen. Ja, haben echt Leute vor 30 Jahren noch geglaubt. Sehen wir jetzt, dass das alles andere ist als der Fall. Und das andere ist wieder eine zu kurze Sicht. Die Gestalt, die wir aktuell haben, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und wenn man dann in die Geschichte guckt, kann man gut sehen, dass Kirchengestalt und Glaubensgestalten im Plural schon ganz anders ausgesehen haben. Und die spannende Frage ist eher, woher kommt die Angst vor der Veränderung? Woher kommt es, dass ich denke, die Form wäre der Inhalt?
Ich glaube, Angst vor Veränderung ist etwas zutiefst Menschliches. Also das sehen wir ja in vielen Bereichen, dass eben mit einer Zunahme von Komplexität eine Verunsicherung von Menschen darauf die Antwort ist, weil die meisten würden sagen, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Das tut es leider nicht, sondern wir leben in Zeiten, die sich sogar noch schneller verändern, als das vor 20 Jahren vielleicht der Fall war, gefühlt. Ich glaube, die haben sich vor 20 Jahren genauso schnell verändert. Aber das löst auch einen Widerstand aus natürlich gegen Veränderung, weil man eben nicht weiß, was kommt. Aber eben, wenn alles so bleiben soll, wie es ist, dann geht das nur über kontinuierlichen Wandel letztendlich. Aber was ist denn, wenn wir bei dem Seemann-Beispiel bleiben, also auch jetzt gemein, was ist denn, wenn der Boden tot ist? Das passiert ja. Irgendwann ist ja ein Feld so oft abgeerntet worden, dass der Boden nicht mehr fruchtbar ist. Was machen wir denn dann?
Zwischenfrucht aussehen.
Also einfach mal sagen, wir lassen den Boden, bis er sich wieder erholt hat. Ruhen und...
Ja, nicht ruhen lassen, sondern wirklich eine Zwischenfrucht aussäen. Ne? Das macht ein guter Bauer auch. Halt irgendwas, was er unterpflügen kann, was ihm dann wieder Stickstoff in den Boden bringt.
Was wäre denn jetzt in unserem Beispiel die Zwischenfrucht?
Ich glaube, die Zwischenfrucht ist ein absichtsloses Dasein in unseren Räumen, in unseren Sozialräumen, in unseren Nahräumen. Also ganz von mir wegzugucken, also ganz von dem, was will ich denn jetzt als Kirche? Ja, wie bringe ich mein Kerngeschäft durch? Wie steigere ich die sonntäglichen Gottesdienstbesuchzahlen oder was auch immer man als Kerngeschäft von Kirche identifiziert? Und zu sagen, nein, ich bin jetzt mal ganz absichtslos bei den Menschen da, wo sie sind.
Wenn noch Menschen da sind.
Natürlich, die sind doch sonntags auf dem Markt oder mit, sonntags nicht, aber samstags auf dem Markt. Die sind in der Eissporthalle, die sind im Fußballverein, die machen beim Kiezaufräumen mit.
Also muss Kirche wieder dahin gehen, wo die Menschen sind und nicht warten, dass die Menschen zur Kirche kommen.
Ja, schön wäre, wenn es das Wort wieder nicht gäbe, sondern dass Kirche immer da ist, wo die Menschen genau gerade sind.
Ja, aber ich glaube, ich musste das Wort wieder verwenden.
Ja, kann wohl sein.
Weil aus meiner Erfahrung das was anders vielleicht aussieht. Aber also Präsenz zeigen, ja, klar. Da sein, ansprechbar sein, vollkommen richtig. Aber wir sprachen ja schon bei dem letzten Podcast, auch bei der Quest-Religiosität so ein bisschen darüber. Im Moment sieht es ja noch anders aus. Und ich glaube, dass der Wandel, und das sind ja oftmals auch Zahlen, die wir mitbekommen, wenn man sagt, es gibt immer weniger Christen, man sagt für 2025, glaube ich, voraus, dass wir unter die 50% in Deutschland fallen werden. Wir haben eine sehr, sehr große Anzahl an Kirchenaustritten gesehen, dass man da ja schon mit einem gewissen Unbehagen drauf reagieren kann und das einem mulmig wird. Und dass man sagt, was passiert hier eigentlich? Gehöre ich noch zu den Letzten? Der Letzte macht das Licht aus, der Letzte räumt das Gotteslob weg und dann war es das so ungefähr.
Also ich denke mir ja, solange wir noch 12 sind, klappt das wieder. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, die sich von Zahlen Angst machen lassen. Ja, weil wir Zahlen haben eben in einer ganz bestimmten Darreichungsform von Kirche. Geschichte lehrt mich einfach, es gab schon so viele Formen und ganz viele gute Dinge haben immer mit ein paar ganz wenigen angefangen. Also wie gesagt, unser Herr und Meister Jesus Christus hat sich 12 plus nochmal 72 plus noch eine kleine Kohorte gesucht. Und wenn ich das Vertrauen habe, dass ich selbst gut verwurzelt bin, dann kann ich ja auch relativ sorglos, sorgenfrei rausgehen.
Aber fällt dann diese Aufgabe eigentlich uns als Gläubigen zu, weil wir sehen ja auch, dass natürlich die Amtskirche unter einem gewissen Personalmangel leidet.
Ja, sicher, logisch. Das wäre seit eh und je die Aufgabe der Getauften gewesen. Also Christentum hat sich natürlich hin zu einer Religion entwickelt, die eine religiöse Funktionärsschicht hat, sage ich jetzt mal ganz bissig. Aber wenn ich getauft bin, dann habe ich alles, um auf diesem Acker namens Welt und Geschichte und Kiez und Freundeskreis Samen auszusäen.
Siehst du das im Alltag?
Manchmal. Also ich sehe es vielleicht in unserer Kirche, der römisch-katholischen, eher selten. Ich sehe es relativ stark bei allen charismatischen Gemeinschaften. Ich sehe es relativ stark in den digitalen Lebenswelten. Also überall da, wo es noch keine festen Formen gibt, ja, wo Einzelne sozusagen findig werden müssen, wie kriege ich denn das, was mich von dieser Botschaft Jesu Christi bewegt, rüber? Da sehe ich das durchaus, ja.
Kann man es auch nachvollziehen, dass es für manche im Alltag vielleicht eher beschwerlich ist, wenn man im Kollegenkreis, wenn man bei der Sportmannschaft oder wo auch immer auf das Thema kommt, dass man Christ ist, dass man katholisch ist, dass man sich engagiert in der Gemeinde, man ja doch immer relativ viel an den Kopf geworfen bekommt von irgendwelchen Vorwürfen oder da wird das Geld ja rausgeballert oder dieses oder jenes. Also ist man heutzutage da nicht in einer gewissen Verteidigungshaltung schon automatisch drin?
Nee, ich glaube, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich glaube, wir sind eher in der Phase, wo, katholisch, sowas gibt's auch noch. Also eher so Desinteresse. Ich glaube, es braucht heutzutage viel, viel mehr Mut, aber es gibt auch viel, viel mehr Gelegenheiten.
Stichwort Farbe bekennen.
Ja, Farbe bekennen. Und fröhlich katholisch sein oder fröhlich Christ sein.
Das finde ich sehr schön.
Na, es wird mir niemand was abnehmen, wenn ich da total sauertöpfisch rüberkomme. Also wenn mir mein Glaube, wenn ich den wie eine Last und eine Bürde vor mir hertrage, dann wird kein Mensch mich hören wollen. Dann wird das sein wie dem Paulus da irgendwie auf dem Areopag. Danke, kein Interesse. Aber wenn mich mein Glaube fröhlich macht und sicher macht und gelassen macht, ja, dann glaube ich schon, dass das eine attraktive Botschaft ist.
Also, dass das Lustvolle wieder betonen und zeigen, dass Glauben in Gemeinschaft etwas Bereicherndes ist.
Ja, na klar. Gottes Beziehung ist was richtig Feines.
Dennoch bleibt die Frage dann bestehen, wieso, also Totgesagte leben länger, aber wieso sagt man jetzt Christentum, / Kirche, / Glaube, tot? Wo kommt dieser Eindruck her? Also warum haben wir diese Schwarzseher jetzt? Ich meine, das ist ja auch ein, um es mal andersrum zu sagen, der Aufhänger war tatsächlich, das war ein Nebensatz in diesem Bericht, der Aufhänger war tatsächlich, dass man sagt, so, es gibt eine Vereinigung, eine große Gruppe von Menschen, die auch Unterschriften sammeln, initiiert von Architekten, die ganz klar gesagt haben,
die
Kirchengebäude werden mehr und mehr jetzt zum Verkauf gebracht werden, weil die Substanz da, die finanzielle Substanz nicht mehr da ist. Und wir müssen darauf achten, dass diese Kirchen tatsächlich erhalten bleiben, auch wenn die Kirche selber sie nicht mehr finanzieren kann, weil sie haben eine wichtige Funktion im sozialen Leben, im Zusammenhalt, als Treffpunkt. Und das darf auf gar keinen Fall verloren gehen. Also wir können die jetzt nicht alle umwandeln in Supermärkte, Bibliotheken und Wohnungen. Und das wurde ja als Aufhänger dann eben genommen, um zu sagen, ja, da findet jetzt ein Ausverkauf statt. Der geht jetzt los und das ist das erste Anzeichen. Da findet ein Schrumpfungsprozess statt, der dramatisch ist. Und aus diesem Grunde sollte man sich jetzt mit der Endlichkeit beschäftigen. Das war sozusagen der Hintergrund. Also ist die denn ganz unbegründet, diese Schwarzseherei?
Sie geht halt von einer Prämisse aus, die ich nicht teile. Und zwar ist diese Prämisse, aber das wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema, die These, dass Religion für den sozialen Kitt in einer Gesellschaft da ist. Und ich glaube, Das kann Religion leisten, es ist aber nicht das Propium von Religion und schon mal gar nicht das Propium von Christentum. Also, und deswegen wird möglicherweise Christentum nicht in der Form überleben, wie es die Menschen, die gern die Kirche, also als physisches Gebäude im Dorf behalten wollen, gerne hätten, weil das sozusagen nur ein Ausfluss von Glauben ist. Während Glaube ist erstmal eine individuelle Angelegenheit zwischen einem Menschen und seinem oder ihrem Gott und dann eben auch eine gemeinschaftliche. Aber dass es dann eine Kita gibt und dass auf die alten Leute geguckt wird und so weiter, das ist alles dann erst Ausfluss. Und ich glaube, wir tun gut dran, sozusagen nicht den Ausfluss zu zementieren, so nach dem Motto, lass uns bitte dafür sorgen, dass die Kirchgebäude im Dorf bleiben. Also das gerne auch, wenn sich dafür Ressourcen finden und Menschen, die das machen wollen, sondern eher sich darum zu kümmern, wie können Individuen so in eine Gottesbeziehung finden, dass es sie fähig macht, das nach außen zu bezeugen und dann eben auch fröhlich zu feiern.
Also ich bin da absolut ganz bei dir. Ja, also der individuelle Glauben, das Lebensbejahende, das Fröhliche, auch das Feiern. Aber haben diese, ich zitiere dich jetzt mal, dieser Ausfluss, haben die denn nicht eine ganz wesentlichen Symbolcharakter. Also, dass wir eben Orte haben, wo man die Kinder erzieht, dass wir konfessionelle Schulen haben, dass man sich um die Alten kümmert, dass wir eben eine Kirche haben, die eine Symbolkraft hat. Und wenn diese Symbole jetzt weggegeben werden, aufgegeben werden, leidet dann nicht auch das Symbol Glaube daran oder verliert man nicht ein bisschen seine äußeren Flaggschiffe? Also so wichtig Glauben individuell ist, aber brauchen wir nicht solche Symbole, die wir nach außen tragen können?
Ja, wir brauchen sie, aber die wir haben, sind ja uns eindeutig zu groß und zu schwer geworden. Also ob das noch die Symbole der Zukunft sind, weiß ich einfach nicht. Also aktuell sieht es nicht so aus, als seien es unsere Symbole der Zukunft. Und trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass Christinnen und Christen sich immer um Gemeinschaft mühen werden. Sie werden immer die Armen und die Kranken im Blick behalten und die Witwen und die Waisen, weil das ist ein biblischer Auftrag. Aber ob das jetzt in Form eines Sozialkonzerns wie Diakonie oder Caritas ist oder dass ich ganz genau weiß, wie es meiner Nachbarin zwei Stockwerke oben drüber gibt und es mal für eine Phase des Keimens und Wachsens nicht prominent nach außen tritt, das weiß ich nicht. Es ist vielleicht, also diese Angst, was passiert da mit unseren Flaggschiffen, hängt, glaube ich, damit zu tun, dass wir eben als Religion, als Christentum in Westeuropa ganz lange auch gesellschaftsprägend waren. Und uns geht jetzt dieser gesellschaftsprägende Habitus geht verloren. Und das ist bedarf, glaube ich, der Trauerarbeit und Ähnliches. Ne? Und zu sagen, ja, die Flaggschiffe des 17. und 19. Jahrhunderts sind vielleicht nicht die Flaggschiffe des 21. und 22. Jahrhunderts.
Aber das ist die Transformation, die wieder die Ängste auslöst.
Natürlich, klar. Ja, aber sie kommt. Und wenn wir sie nicht gestalten, dann wird sie uns gestaltet. Also die Frage ist ja immer, wann steige ich auf einen Transformationsprozess ein? Dann, wenn ich selbst noch Handlungsspielraum habe oder dann, wenn ich transformiert werde? Von Gegebenheiten, von äußeren Gegebenheiten, auf die ich keinen Einfluss habe.
Das kenne ich aus der Wirtschaft. Ja, da heißt es dann Transformation by Design oder Transformation by Disaster. Also greife ich
ja,
noch
genau
ein,
so,
wo ich eingreifen kann und versuche noch zu gestalten, den Transformationsprozess. Oder setze ich mich hin, lege die Hände in den Schoß und denke mir, ich kann eh nichts machen und warte, bis die Einschläge langsam
herkommen. Ja, noch nicht mal lege ich die Hände in den Schoß, sondern mache ich weiter, wie ich es immer gemacht habe, weil ich noch gar nicht begriffen habe, dass das Weitermachen eigentlich nicht mehr geht und nur noch geht, weil noch finanzielle Ressourcen da sind. Personelle haben wir ja schon mal nicht mehr für das aktuelle Modell.
Also ich fasse das mal zusammen. Das Gute ist, das Ende ist noch nicht nah.
Ja.
Ja, also wir müssen uns noch nicht mit der Endlichkeit des Christentums auseinandersetzen, aber wir stehen mitten in einem Transformationsprozess.
Ja, und in einem richtig heftigen.
Wo tatsächlich auch alles auf einen Prüfstand gestellt werden muss, wie es sich gehört, um ein Stück weit eine Neuerfindung in die Zukunft gewährleisten zu können.
Ja, also ich glaube, wir müssen uns wirklich unserer Basics gewahr werden und die liegen nun mal in der Taufe. Und von da aus kann man gucken, was soll denn jetzt Neues wachsen? Also Mut, einfach Mut. Und mit unserem Herrn an der Seite kann ja auch nicht wirklich was passieren. Uns ist versprochen, dass wir mit dem Projekt Kirche nicht untergehen werden. Uns ist nur nicht versprochen, dass wir es eben in der Form, wie wir es gewohnt sind und wie wir es lieb haben und worum wir trauern und wie wir es gerne hätten, passiert. Aber wir werden damit nicht untergehen.
Ist das denn in der Strukturkirche, in der Institution so auch schon angekommen?
Partiell.
Gut. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Punkt, an dem wir das jetzt beenden. Nein, tatsächlich, die Zeit ist auch um mit einem Blick auf die Uhr. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Ich glaube, man sollte sich auch nicht nervös machen lassen. Es ist ein Prozess der Veränderung, den es immer gibt. Veränderung findet kontinuierlich statt. Ja, wir selber verändern uns ständig jeden Tag. Und wir sollten diesen Prozess, glaube ich, einfach umarmen und ihn als Chance begreifen und nicht in Angst erstarren und es anstarren, wie das Kaninchen die Schlange anstarrt. Und eben, glaube ich, wie du gerade sagst, frohen Mutes, aber auch mit Lebensfreude auf diesem Weg gehen. Denn wir
Zukunft ist unser Freund.
Wir haben uns gegenseitig, wir können uns gegenseitig stärken und mit auf den Weg nehmen. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank, Elaine, dass du dir die Zeit genommen hast, mich zu beruhigen und vielleicht auch den einen oder die anderen.
Ich möchte dich beunruhigen, weil es ist ja deine und meine Aufgabe, dieses Saatkorn in die Erde zu legen.
Also gehe ich jetzt in den Unruhestand und werde weitersehen. Okay, herzlichen Dank und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.
Theoquest auf der Suche nach dem Glauben.